Willkommen bei Zukünfte Bildung, dem Podcast, der die Kraft der Imagination für eine vielfältige und nachhaltige Zukunft erkundet. Begleiten Sie uns, während wir uns mit den neuesten Entwicklungen im Bereich der kulturellen Nachhaltigkeit und Bildung für die Zukunft auseinandersetzen. Entdecken Sie alternative Zukunftsvisionen und entwickeln Sie gemeinsam mit uns Handlungsmöglichkeiten für eine Welt des Wandels. Tauchen Sie ein in die Zukunft als Möglichkeitsraum mit Zukünfte Bildung. In der heutigen Folge hören wir einen Mitschnitt der Keynote des Events Kultur-Natur im Unterricht, das am 22. Oktober 2025 an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich stattfand, von Bärbel Liwanning und Jana Mikota von der Universität Siegen mit dem Titel »Das Ziel des Lernens steht im Einklang mit Literatur und Natur«.
Ich begrüße ebenso Sie alle hier in diesem Saal. Ich darf vorstellen, meine Kollegin Jana Mikota. Sie ist die führende Expertin für Kinder- und Jugendbuch und für Kinder- und Jugendliteratur. Wir beide kommen von der Universität Siegen in Deutschland.
Ich habe ja mein eigenes. Ich darf auch erstmal ein herzlich willkommen und freue mich, dass wir hier sein dürfen. Und ich darf meine Kollegin Bärbel Liwanning vorstellen. Bärbel Liwanning ist die führende Expertin in dem Bereich Culture, Nature, Literacy, aber auch eben Kulturökologie. Und eigentlich ist sie die Begründerin dieses Forschungsthemas, Netzwerkes, wie man das auch immer nennen mag, weil sie damit schon vor 20 Jahren gearbeitet hat und ihre Habilitation dazu beschrieben. Insofern steht sie als Koryphäe hier und weiß eigentlich alles dazu.
Genau, und jetzt sind wir beide hier und möchten gerne Sie und vor allen Dingen euch, liebe Schülerinnen und Schüler, dafür interessieren, denn die Zukunft, das seid ihr. Und wir wollten heute über einige Bücher sprechen, die aufrüttelnd wirken sollen. Deshalb der Titel unseres Vortrags, das Ziel des Lernens im Einklang mit Literatur und Natur. Und man muss wirklich sagen, erstmal...
Stelle ich dir eine Frage.
Ja, genau, stell mir mal eine Frage.
Da Bärbel Liwanning ja so viel weiß, habe ich mir zwei Fragen überlegt. Und dann schauen wir mal. Bärbel, was hat Alice in Wunderland von Carol, dieser Klassiker der Weltliteratur, mit unserem Thema zu tun?
Genau, was hat es damit zu tun, dass Tiere ausgestorben sind?
Und sind sie ausgestorben? Da ist sie.
Genau, da ist die erste Folie. Es gibt immer eine kleine Panne am Anfang. Also in Alice im Wunderland kommt doch ein Tier vor, was ausgestorben ist. Es ist der
Dodo. Ich hörte es doch schon. Genau. Der Dodo. Aber, der allseits Beliebte.
Aber dieser Dodo ist nicht einfach nur ausgestorben, wie zum Beispiel die Dinosaurier noch davor ausgestorben sind, als es noch keine Menschen gab. Der Dodo hatte das Pech, zusammen mit den Menschen hier auf der Erde zu leben, auf der Insel Mauritius. Und er ist die erste bekannte Tierart, die nachweislich von Menschen ausgerottet wurde. Er ist also nicht von Natur aus ausgestorben, wie manche andere Tiere, sondern er wurde so lange getötet, bis das letzte Exemplar auch getötet wurde. Also damit war der Dodo von dieser Erde getilgt durch Menschenhand. Das erste Tier, von dem wir das nachweisen können, das war am Ende des 18. Jahrhunderts. Und wenn man da ein bisschen weiter schaut, dann sind auch über das 19. und jetzt 20. Jahrhundert hinweg viele Tiere von Menschenhand ausgerottet worden. So muss man das schon sagen. Aber wir haben eine Frage, die Tiere, der Dodo ist so bekannt. Ihr konntet das ja schon beantworten, aber wir haben eine weitere Frage.
Genau, da komme ich. Also Bärbel Liwanning hat jetzt über Tiere gesprochen. Tiere sind ja allseits bekannt, welche ausgerottet, welche ausgestorben sind. Aber wir haben ja noch mehr Lebewesen auf der Erde. Was ist mit Pflanzen? Weißt du zufällig auch, welche Pflanze als allererste ausgerottet wurde?
Nein, das weiß ich nicht. Ich habe wirklich recherchiert. Diese erste ausgerottete Pflanze, die durch Menschenhand von der Erde getilgt wurde, ist nicht bekannt. Es wurde nicht darauf geachtet. Die Pflanzen stehen nicht im Fokus wie die Tiere, sind aber doch für uns überlebenswichtig. Wenn wir frei entscheiden können, ob wir Tiere essen mögen oder nicht, können wir nicht frei entscheiden, ob wir Pflanzen essen mögen oder nicht. Wir müssen mindestens Pflanzen essen und wissen doch so wenig über sie, was jetzt hier die kulturelle Bedeutung angeht oder was die Bedeutung angeht, ob die Pflanzen eben durch Menschenhand verändert werden, aber welche wurden als erste durch Menschenhand ausgerottet? Ich konnte es nicht herausfinden.
Aber warum ist es so jetzt? Also Pflanzen sind ja für uns lebenswichtig. Ohne Pflanzen überleben wir als Mensch nicht. Weder, also wir müssen ernähren uns von Pflanzen, wir brauchen Sauerstoff. Warum haben Pflanzen so eine geringe Bedeutung?
Da kann man natürlich immer ein bisschen spekulieren und ich vermute mal, aus kultureller Sicht erfahren Pflanzen nicht die gleiche Aufmerksamkeit, wie Tiere sie erfahren. Keine Kindheit ohne Tierbuch, dem würden Sie sicher alle zustimmen. Aber welche Pflanze kennt man aus einem Kinderbuch, aus einem Jugendbuch oder aus einem allgemeinen Roman etwa der Weltliteratur? Pflanzen sind Lebewesen. Welche kennen wir da aus der Literatur?
Also wir kennen viele, also ich glaube, es gibt schon viele Pflanzen der Literatur. Es gibt Gärten, es gibt
Wälder.
Wälder, es gibt ganz viel. Es gibt in der fantastischen Kinder- und Jugendliteratur, aber auch in der Erwachsenenliteratur umschlingen uns Pflanzen. Aber sie haben keine Bedeutung für uns. Wir lesen darüber hinweg. Sie sind vielleicht keine Agents, keine AkteurInnen oder Akteure in den Büchern. Unser Blick wird nicht darauf gelenkt. Aber, Bärbeli, wir müssen jetzt
Ja.
genau. Aber es gibt natürlich die Forschung und wir hörten das ja eben schon in der Einführung und die Forschungsfrage, oder die Forschungsfragen, die entdeckt wurden, dass man wirklich schaut, was ist jetzt mit der Literatur? Und daraus entstanden die sogenannten Plan-Studies. Und auch da wurde in Siegen ganz viel dazu gearbeitet und
Genau.
vielleicht wenden wir uns jetzt den Plan-Studies und damit den verschiedenen Büchern zu. Durch.
Ja.
Ja, ich muss
Die Plant-Studies sind eine Forschungsrichtung, die sich vor allen Dingen auch mit der kulturellen Bedeutung, die Pflanzen für uns haben, beschäftigt. Und hier kommen mal ein paar einführende Bücher, die auch die Allgemeinheit aufgerüttelt haben, sich mehr auf die Pflanzen und deren Lebensbedingungen unter dem Zeichen des Artensterbens und Klimawandels zu beschäftigen, sich darum zu kümmern. Das ist eine Entwicklung der letzten Jahre erst.
ja, Peter Wohlleben hat die Bäume als soziale Wesen betrachtet. Peter Wohlleben verärgert aber auch viele. Also ich kenne einige Förster und Försterinnen, die sehr wohl sagen, so ein Unsinn, die Bäume sprechen nicht miteinander, die Bäume haben kein Kommunikationssystem. Wohlleben spricht von Internet, die miteinander sozusagen unterirdisch verbunden sind. Ja, ich habe da auf die Folie geschrieben, Pflanzen verfügen über kein Gesicht. Ich habe das auch in einem Aufsatz von dir gefunden und fand das sehr einleuchtend. Pflanzen haben weder Augen, Nase, Mund, das heißt, wir haben nicht diese Mimik, die Tiere haben. Wir haben lieben kleine Hundewelpen, kleine Hunde, also Katzen, nicht Hundekatzen, kleine Katzen, aber Pflanzen sind uns vielleicht etwas fremder.
Sie sind uns auf jeden Fall fremder vom Aussehen her, aber sie sind auch Lebewesen. Also sie leben wie Tiere mit uns zusammen auf diesem Planeten und sie sind daher keine Dinge. Pflanzen können eigentlich auch sprechen, aber dazu brauchen sie den Menschen, der sozusagen für sie spricht. Und Pflanzen können auch erzählen, was sie so erleben durch den Menschen, wenn der Mensch die Pflanzenperspektive einnimmt. Die Tierperspektive einzunehmen, sind wir schon ein bisschen so gewöhnt. Gibt allerlei Tiere, die in Ich-Form erzählen, wie sie so leben. Das bekannteste Beispiel vielleicht Black Beauty. Aber Pflanzen, die von sich erzählen, aus ihrer Sicht, was sie so in ihrem meist längeren Leben als Menschen, das können insbesondere Bäume, über Jahrhunderte erlebt haben, kommt in der Literatur jetzt zunehmend vor.
Vielleicht habt ihr auch alle Harry Potter gelesen. Ich weiß gar nicht, ob man in der Generation noch Harry Potter liest, muss ich zugeben. Aber auch dort spielen ja Pflanzen eine ganz wichtige Rolle. Wir haben ja extra Lehrerinnen, die über Pflanzen unterrichten, die dort immer das Wissen über Pflanzen vermitteln. Also es kommt dieses heimliche Wissen, was sich über Jahrhunderte aufbewahrt hat, das oftmals auch an Hexen, an Weiblichkeit gebunden ist, fiel mir auch noch auf, dass wir
Genau.
auch Pflanzenkunde und weibliches Wissen immer wieder miteinander verbinden, taucht jetzt auch in der Literatur auf.
Genau. Und so werden Pflanzen zu einem Teil der Wissensgeschichte hervorgehoben, jetzt erst. Eigentlich waren sie da schon viel länger, aber es war so wenig im Bewusstsein der Menschen, dass Pflanzen unsere Mitlebewesen sind. Und dass wir, wenn wir uns in Tiere hineinfantasieren können, wir das auch in Pflanzen hineinfantasieren können. Und ausgewählte Bücher dazu stellen wir gleich vor, sodass wir uns einfach mal ein bisschen so shiften müssen, die Perspektive erweitern müssen, die Perspektive auf das Lebewesen oder die Lebensform lenken, die unserer scheinbar so weit entfernt steht, weil sie uns äußerlich so unähnlich ist, die aber ebenso zu unseren Mitlebewesen oder Mitgeschöpfen, je nachdem, wie ihr das ausdrücken möchtet, auf dieser Erde gehören. Ja, die sogar so wichtig für uns sind, dass sie uns außer Nahrung auch die Luft zum Atmen widmen. Denn die Pflanzen, das ist ja allgemein bekannt, stoßen den Sauerstoff aus, den wir einatmen, während die Tiere, wie wir, Sauerstoff einatmen und behalten und Stickstoff ausstoßen, sodass also Pflanzen uns eigentlich auch die Luft zum Atmen geben, Nahrung geben, Kleidung geben, Heizmaterial, Baumaterial geben. Und so weiter. Also wir sind von den Pflanzen abhängig, eigentlich nicht die Pflanzen von uns.
Das stimmt, wir hätten hier nichts anzuziehen. Das wären schon interessante Bilder, die wir hier ohne die Pflanzenwelt hätten. Wahrscheinlich würden wir auch gar nicht miteinander hier sitzen.
Genau.
Und darauf folgen dann unterschiedliche Systematisierungen, wie wir mit Pflanzen in der Literatur umgehen können. Das betrifft sowohl für die Literatur für ältere als auch für jüngere Leserinnen und Leser. Und dazu gehört, dass man sich zum Beispiel anschaut, welche symbolischen oder zeichenhaften Beschreibungen oder Arten werden den Pflanzen zugeschrieben. Also welche Bedeutung hat die Rose, welche Bedeutung hat das Veilchen?
Genau.
Das spielt in der Literatur des 19. Jahrhunderts eine Rolle, aber das findet sich eben dann auch bei Harry Potter. Dann auch die Mensch-Pflanze-Beziehung. Wie stehen wir überhaupt zu Pflanzen? Wenn jetzt weniger hier wärt, also wenn wir nur eine Schulklasse, hätte ich das gefragt. Wie ist eure Beziehung zu Pflanzen? Das geht jetzt bei so vielen SchülerInnen hier nicht. Das heißt, Pflanzen vielleicht auch als Handlungsträger der Geschichte. Aber wer will ich schon ganz ungeduldig neben mir?
Nee, ich wollte noch sagen, wir müssen einen Fachausdruck loswerden,
Ja,
Jana.
das
Da
stimmt.
steht der Fachausdruck Agens. Der
Das
ist
stimmt.
aber bekannt aus einem anderen Wort, was so ähnlich ist wie Agenten. Ja, also das heißt eigentlich bloß handelnde Agenten. Da denkt man, das ist ein Thriller. Das Ganze ist eigentlich auch spannend wie ein Thriller.
Eben.
Also die Pflanzen als Agens, als Handelnde betrachtet, das ist eigentlich nicht üblich. Pflanzen sind da, sind dekorativ, sind schön, haben Bedeutung, die ihnen zugeschrieben wird. Aber was machen Pflanzen? Also was handeln sie sozusagen? Was tun sie? Wir müssen ihnen damit Verben zuschreiben und nicht so nur Adjektive, also meinetwegen blühend oder wohlriechend oder so, sondern Tätigkeiten. Und wir haben jetzt eine Tätigkeit, die die Pflanzen als Agens betrachtet tun. Sie erzählen. Sie erzählen uns quasi aus ihrem Leben in den nachfolgenden Büchern, die aufrütteln sollen. Einige stellen wir mal so als Überblick vor und zwei stellen wir dann sehr aufrüttelnd vor.
Genau, wir gehen jetzt durch verschiedene Möglichkeiten, wie Pflanzen dargestellt werden und fangen, wie sollte es anders sein, wenn wir schon hier über Zukunft sprechen, wenn wir über Zukunft sprechen, fangen wir an, über ein Buch zu sprechen, das den Titel trägt, Die Welt, von der ich träume. Ihr alle träumt von einer Welt und diese Welt in dem Buch ist eine sehr dystopische Welt, denn die Pflanzen, trotz des Cover, das was anderes vermuten lässt, die Pflanzen sind auf der Welt nicht mehr vorhanden. Es gibt Menschen, die mit Holz handeln. Holz ist eines der wichtigsten Ressourcen. Die Menschen haben sich in sogenannten Clans zusammengetan. Manche wohnen in Städten, manche wohnen außerhalb. Und die Hauptfigur in diesen Geschichten ist eine junge Frau, die davon träumt, Jägerin zu werden und mit den Männern, in der Tat, es sind fast ausschließlich Männer, auf Jagd zu gehen und nach Bäumen zu
Sie jagen Bäume, sie jagen keine Tiere. Es gibt so gut wie keine Bäume mehr. Und schon dieser Begriff, wir jagen Bäume, klingt komisch. Aber in dieser Dystopie sind die Bäume fast nicht mehr vorhanden. Und die Menschen wissen deshalb auch kaum noch etwas über Bäume. Einige wenige gibt es noch und die werden gejagt.
Und dann passiert etwas Ungewöhnliches. Geht verloren, verschwindet, sie folgt den Jägern heimlich, sie darf natürlich nicht mit. Sie geht verloren und findet einen Baum, einen großen, wunderschönen Baum und schläft da ein, merkt plötzlich, da passiert was in ihr, es passiert aber um den Baum herum. Und sie kann mehrere Tage, Wochen überleben, weil sie den Baum hat. Der Baum gibt ihr Nahrung, der Baum gibt aber auch anderen Tieren Nahrung. Sie beobachtet eine Insektenwelt, die hat Wasser plötzlich, was ebenfalls nicht vorhanden war. Und mit Hilfe des, und sie erkennt das, was immer wieder so als Gerüchte in dieser Welt war, nämlich die Bedeutung von Bäumen für unser Leben. Und beginnt, und damit die Welt, von der ich träume, beginnt die Bäume zu retten und damit gegen die Jäger aktiv zu
Genau.
werden.
Und sie erlebt mit Bäumen, aber völlig außergewöhnlich und aus dem Allgemeinwissen verschwunden, etwas, was wir auch mit Bäumen noch erleben können, weil es sie noch gibt, nämlich, dass sie Biotope sind und wir können sie vielfältig erfahren, auch sinnlich erfahren. Und dieses Mädchen ist zufällig auf einen der ganz wenigen Bäume gestoßen. Und wer dieses Buch liest, wird daran erinnert, unsere Bäume müssen wir behalten.
Und der
Tja.
Baum ist eben nicht nur Dekoration, wie da, oder dass er irgendwo hingestellt wird, sondern er wird für das Mädchen lebensnotwendig und hilft ihr zu überleben. Sonst wäre sie gestorben. Dann wäre die
Genau.
Geschichte auch sehr kurz.
Und sie erzählt den anderen, was die Bäume wirklich sind und trägt damit zur Rettung bei. Aber ich glaube, den Rest müssen die alle mal selber lesen.
Ja, es
Ein
lohnt sich.
prämiertes Jugendbuch.
Es, das sich sehr lohnt, aber vielleicht kennt ihr das schon. Das Weitere ist ein Bilderbuch. Auch das ist ein Bilderbuch, obwohl ihr jetzt vielleicht denkt, ach, was zeigen wir uns hier Bilderbücher? Wir sind doch schon fast erwachsen. Nichtsdestotrotz ist das ein Bilderbuch, das sich auch für euch eignet, weil auch der Baum ein Anfang ist. Und ihr habt hier ein Mädchen, das irrt durch die Städte und ist aber Taschendiebin. Also auch allein damit zu brechen, dass man Figuren einfügt, die vielleicht nicht so typisch sind für Kinderliteratur. Und sie bekommt durch Zufall, also naja, durch Zufall eigentlich nicht, aber sie bekommt Samen und findet, Geld wäre ihr lieber als Samen. Und trotzdem erfährt sie im Laufe des Bilderbuches, wie wichtig die Samen sind, nämlich für eine Stadt, in der es grau ist, ohne Bäume. Und wir wissen ja alle, und ich weiß, bei in Wien ist es ja auch immer sehr heiß im Sommer, wie wichtig das Grün für die Städte wir ist. Und damit wird der Baum auch noch mal hier sozusagen als ein Biotop entfaltet, der für das Ökosystem ebenso wichtig ist. Und damit kann das Mädchen ja Bäume in die Stadt bringen.
Genau. Und die Bäume sind eigentlich mehr wert als Geld, weil sie auch wachsen müssen, weil sie auch etwas sind, was wir nicht einfach sofort zur Verfügung haben, was wir pflegen müssen und in die Stadt hineinbringen müssen, was Zeit kostet. Da sind wir dann schon bei der Zukunft. Was wir jetzt versäumen, haben wir dann in Zukunft eben nicht. Deshalb ist das ganz dringend für die Zukunft jetzt zu handeln.
Wir haben aber ganz was Wichtiges
Ja, wir haben
vergessen.
was wichtig
Wichtiges
vergessen.
vergessen. Wir haben nämlich vergessen, wie die Verbindung zwischen Kindheit, Jugend und Natur eigentlich ist. Es ist
Genau.
so selbstverständlich, dass wir in der Kinder- und Jugendliteratur ständig Naturbilder haben, Tierbilder, Pflanzen ja auch. Aber wir haben gar nicht überlegt, warum das so ist.
Warum ist das so?
Jetzt habe ich dich überfallen mit einer
Ja,
Frage,
mit
die
einer
nicht.
Frage. Warum das so ist? Weil sich Kinder eigentlich auch immer schon als Kinder, und wenn ihr euch erinnert, war das so, auch für die Lebewesen interessieren, die nicht wie Menschen sind.
Ja, und was machen Kinder noch? Oder auch Jugendliche? Also vielleicht machen das auch noch manche von euch. Was machen? Sie geben den Nicht-Lebewesen, die Steinen, aber vielleicht auch Pflanzen, Stimmen. Sie
Ja,
sprechen mit ihnen. Sie geben ihnen
genau.
eine Seele.
Ja,
Sie beseelen
genau.
Dinge. Und das ist aber auch wichtig. Und Natur bedeutet aber auch, und deswegen ist diese enge Verbindung dann jetzt das nächste Buch. Natur bedeutet im, auf Freiheit. Es ist ein anderes Leben als in der Stadt. Natur kann auch in einer Großstadt, also wenn man so einen Garten hat oder Park, aber eigentlich so eher verwilderte Brachflächen, die man nicht mehr in den Großstädten hat, weil Bauland so teuer ist, hat man dort auch ein Stück weit Freiheit, weil man seine Fantasie ausleben kann, weil man dort fernab der Erwachsenenwelt handeln kann. Das ist vor allem für Kinder wichtig. Für Jugendliche werden aber auch Spielplätze zu wichtigen
Genau.
Orten des Kennenlernens, des Anbandelns und was man so alles macht außerhalb der TikTok- und Instagram-Welt.
Und in Wäldern und Gärten gibt es ja in der Regel keine Autos, die da durchfahren oder sonstige Gefahren, vor denen man Kinder warnen muss. Und deshalb können dort Kinder frei rumlaufen.
Ja, und sie erleben dann genau das, was auch der Junge hier erlebt, als er ein Grundstück betritt, das ganz wild ist, nämlich er erlebt das Paradies, dass er auf einer in der Stadt sonst nicht hatte, weil sein Leben sehr geregelt war. Er musste zu zig Veranstaltungen, nachmittags immer Schule, und plötzlich hatte er das Gefühl von Freiheit. Also Natur kann auch Freiheit für uns alle bedeuten.
Ganz genau. Und Freiheit ist ja das, was wir im Bildungsprozess versuchen, allen mitzugeben. Freiheit der Entscheidung, Freiheit, die Natur zu erleben, solange wir das jetzt so in dieser Form noch können. Und wir brauchen wohl nicht zu betonen, dass das ohne menschliches Tun und verändertes Denken und Handeln nicht mehr so lange möglich sein wird. Darum kümmern sich unter anderem auch die Plant Studies, weil sie ein neues Wissen über Pflanzen noch nutzen wollen, was wir aus der Literatur haben.
Genau, also wir versuchen ja, die verschiedenen Punkte darzulegen, dass es eben klappt, diese Systematisierung, die man sich am Schreibtisch überlegt hat, und hätten hier auch nochmal wie Biografien, aber eben auch die Pflanzennamen. Cornelia Funke hat das in das Grüne Königreich gemacht.
Die kennen ja alle diese Autorin, die ist ja sehr
Ich
prominent.
denke auch in Österreich.
Ja.
Und sie hat dort ein Mädchen nach New York, genauer Brooklyn, mit ihren Eltern gehen lassen. Das Mädchen hat keine Lust, in Brooklyn ihre Ferien zu verbringen. Und dann beginnt sie Pflanzen zu entdecken, weil eben auch in Brooklyn, in dieser, ja, in dieser erstmal städtischen, urbanen Welt, ganz viel mit Pflanzen zu tun hat. Und das, der andere Roman, setzt sich dann mit Darwin auseinander und versucht, den jugendlichen LeserInnen Darwins Entdeckungen näher zu bringen. Und ja, aber wir haben immer noch nicht, Bärbelli, die Bäume als Agents,
Ja,
Agenten, die
genau.
zu uns sprechen.
Hier haben wir eine Roteiche, die hat einen originellen Namen und sie heißt Rot. Und diese Roteiche ist 200, über 200 Jahre alt, steht natürlich immer am selben Platz. Das ist so ein bisschen ein Problem der pflanzlichen Erzählerfiguren, dass sie nicht so mobil sind. Aber diese Roteiche ist ja zugleich auch Lebensraum für Tiere und hat ihr Mobilitätsdefizit dadurch ausgeglichen, dass sie eine Auftragsfliegerin hat, eine Krähe. Die schickt sie überall dahin, wo sie schon mal gehört hat, dass da was los sein sollte, um das zu überprüfen. Außerdem hat sie eine, sagen wir mal, Bewohnerschaft aus verschiedenen Tiersorten, darunter eben auch kleine Waschbären, glaube ich, ja. Und diese Roteiche, und es tut ihr leid, muss im Herbst immer ihr Laub abwerfen, was die Menschen stört. Gleichzeitig ist die Roteiche dadurch bestens informiert, was die Menschen bekümmert, weil sie ein Baum der Wünsche ist, an den die Menschen im 1. Mai Zettel heften, auf denen ihre geheimsten Wünsche stehen und nur die Roteiche kann sie lesen. Die Roteiche kann sprechen, hat aber ein Verbot, mit Menschen zu sprechen und kann deshalb nur mit nichtmenschlichen Lebewesen, also vorzugsweise ihren dort lebenden Tieren sprechen. Sie ist also auf jeden Fall ein Agens und der zentrale Mittelpunkt, erzählt die ganze Geschichte, erlebt dann noch, dass eine Familie, die jetzt sozusagen mit Migrationshintergrund in die Gegend zieht, zunächst gemobbt wird und kann dann aber anschließend unter anderem, indem sie ihre Tierbewohnerschaft da mobilisiert, koordinieren, dass diese Familie Anerkennung erfährt und aufgenommen wird, weil sie auch zeigen kann, wie lang eigentlich schon das besteht. Nun ja, und da sie ein bisschen lästig ist mit ihrem ewigen Laubfall und dann hat sie aufgrund ihres Alters auch noch Beschwerden an den Wurzeln und muss immer nach oben drücken, wodurch der Asphalt, also der Asphalt sieht nicht mehr gut aus und dann kommt die Besitzerin zu dem Schluss, sie müsste die eigentlich fällen. Aber dann machen die Tiere via Instagram, glaube ich, und die heißen dann Petfluencer, die machen Aufstand und die Roteiche wird nicht gefällt.
Aber ihr seht, hier werden ganz, also gesellschaftskritische Probleme, Fragestellungen aufgegriffen, Themen wie Rassismus, Flucht werden von der Roteiche beobachtet und nicht verstanden, weil natürlich hat die Roteiche keine Ahnung, was es bedeutet, dass man rassistisch ist, dass man andere Menschen nicht willkommen heißt. Und genau das wird hier auch nochmal verhandelt aus der Sicht der
Genau.
Eiche, die eigentlich ein geringes Wissen hat, uns aber anregt, auch
Ja,
nachzudenken.
sie macht uns vor allen Dingen aufgrund ihres über 200-jährigen Alters in dieser Geschichte, und sie hat ja noch mehrere Jahrhunderte vor sich, wenn man sie nicht fällt, bewusst, dass wenn wir eine historische Dimension haben, können wir die nicht nur an unser Lebensalter von vielleicht 80 Jahren oder so knüpfen oder vielleicht auch etwas mehr, sondern wir sollten auch die Perspektive des Lebensalters mal aus Pflanzensicht betrachten und dann wären quasi mehrere Jahrhunderte noch unsere Gegenwart. Weiter.
Ja, und Bäume eignen sich natürlich hervorragend für
Genau.
solche Erzählperspektiven, weil sie einerseits Wissen vermitteln, beobachten können, Wissen nicht haben, wir können es aber auch füllen und dadurch, aber sie können eben auch über Feiertage erzählen, über
Genau.
Weihnachten zum Beispiel.
Wir müssen jetzt mal ein bisschen schneller
Ja,
durchgehen.
wir haben
Wir
ja noch
haben ja
so
noch
viel.
ganz wichtige. Also das ist ein historisches Ereignis, was demnächst zur Erinnerung wieder auf uns zukommt. Es war ein Ölbaum dabei, der uns die Bethlehem, also die Weihnachtsgeschichte, erzählt. Und wir haben jetzt das nächste Thema, was vielleicht jetzt wirklich ernst ist.
Das wird vielleicht euch überraschen, weil es gibt eben mehrere Bücher, die da das Thema Holocaust, Shoah nehmen, mit Bäumen verbinden und sich die Frage, also die AutorInnen, die IllustratorInnen stellen die Frage, wie kann man über die Shoah auch anders erzählen? Und bereits Elie Wiesel, also in dem Konzentrationslager Buchenwald mit dem damaligen Präsidenten Barack Obama unterwegs war, hat er ja auch die Bäume gezeigt, die es in Buchenwald gegeben hat, die es dort auch gegeben hat, die dort so bereit standen, als die Menschen dort inhaftiert waren, wenn doch diese Bäume sprechen könnten. Und genau diesen Anlass haben wir genommen, Bärbelly und ich,
Ja.
um euch mal andere Bücher zu präsentieren, die eben über ein Thema erzählen,
Ja.
das vielleicht noch nicht aus der Sicht von Bäumen bekannt sind.
Die Augenrütteln.
Vielleicht noch ganz kurz, denn das ist ja die Chance von Literatur. Literatur, wenn wir erzählende Texte haben, wenn wir Theaterstücke haben, ja. Sie macht das möglich, dass auch dort Bäume sprechen. In unserer
Genau.
Welt sprechen die Bäume
Nein.
nicht zu uns, auch wenn Wohlleben bestimmte Thesen entwickelt.
Nein.
Sie verdreht schon die Augen.
Aber unsere Welt ist ja viel größer durch unsere Fantasiebegabung und durch unseren Kopf sozusagen, als nur das, was wir dann draußen sehen. Das ist ja nur ein Teil unserer Welt, die wir insgesamt haben. Und jetzt sind wir dabei, dass Pflanzen historische Ereignisse aus ihrer Perspektive schildern können, weil sie einfach vor Ort sind, aber niemand auch, vor allem die werden da auch nicht entfernt. Die stehen dann da rum und beobachten das und erzählen uns etwas. Und sie erzählen uns jetzt von einem historischen Ereignis, allen, denen der Name Anne Frank ein Begriff ist. Und ich kann davon ausgehen, dass alle dieses Mädchen kennen, ist vielleicht in Erinnerung bekannt, dass Anne Frank aus dem Zimmer, in dem sie eben 2 Jahre gefangen gehalten wurde oder gefangen sein musste, um versteckt war, dass sie davor einen Kastanienbaum sehen konnte.
Und dieser Kastanienbaum hat eine hohe Bedeutung für Anne Frank. Sie hat ihn eben nicht nur im Tagebuch immer wieder erwähnt, weil, wie wir schon eben sagten, bedeutet der Baum auch Freiheit. Wobei der Baum auch dort nur steht, also er kann sich nicht so bewegen. Das heißt, vielleicht ist auch eine ähnliche Situation, aber er steht eben draußen und er beobachtet die Welt auch von draußen. Diesen Anblick hatte das, was sich Anne Frank so sehr gewünscht hat. Und er spielt im Tagebuch und auch in ihren Kurzgeschichten eine wichtige Rolle und mittlerweile existieren, also bislang konnten wir 4 Baumbücher zu Anne Frank finden. 2 englischsprachige und 2 Übersetzungen aus dem englischen beziehungsweise französischen Raum, die eben sozusagen die Perspektive des Baumes einnehmen, um auf das Leben von Anne Frank in diesen 2 Jahren zu blicken. Das Besondere dabei ist, der Baum war ja schon vor Anne Frank da und er war auch nach Anne Frank da, sodass diese Geschichte früher beginnt, also nicht mit dem Verstecktsein von Anne Frank, sondern vorher und hört auch nicht mit der Deportation der Familien auf.
Das ist jetzt das
Wir
Buch, über
zeigen euch
das wir
jetzt einfach.
sprechen, Anne Franks Baum. Zunächst ist er da einfach als Kastanienbaum.
Aber ihr seht schon, es heißt, also wir müssen wieder umschalten,
Ja, jetzt.
es heißt, ich bin ein Kastanienbaum. Das heißt, die Ich-Erzählperspektive haben wir hier. Es ist der Baum, der zu uns spricht. Wir sehen hier Amsterdam, wo diese orangenen Punkte sind, die
Ja.
Kastanien. Und er schildert, dass er eben in einer Stadt voller Staub und Leer und er der Erste ist, der den Frühling ankündigt. Also er entwickelt ein sehr
Genau.
friedliches Netz. Aber dann kommt der Bruch.
Ja, denn der Baum, um den es hier geht, steht tatsächlich vor dem Haus, in das dann Anne Frank einzieht, um sich darin vor der Verfolgung und dass sie eben deportiert werden sollte, zunächst zu verstecken. Wir wissen alle, dass ihr das nicht auf Dauer gelungen ist. Und so sieht der Baum, was eben auch in Amsterdam passiert ist.
Und er versteht es natürlich nicht, weil wie kann man das verstehen? Und immer wieder blickt er in das Zimmer von Anne Frank, die an ihrem Schreibtisch sitzt und ihr Tagebuch führt. Und das wird immer wieder, also auch der Baum hat ein, wird hier, also es wird so dargestellt, als hätte er eine ganz besondere Beziehung zu diesen jungen Mädchen, zu der heranwachsenden Frau, die dort 2 Jahre lang ihr Leben muss.
Ja.
Und gleichzeitig, aber diesen Baum gab es wirklich. Und dieser Baum, jetzt muss ich mal gucken, warte mal.
Genau.
Genau, dieser Baum ist auch gestorben. Also es wird auch gezählt, wie Anne Frank und ihre Angehörigen und die zweite Familie auch deportiert wurden, Otto Frank zurückkam und irgendwann mal ist dieser Baum tot, aber es gibt eben Setzlinge. Und diese Setzlinge spielen in der Erinnerungskultur eine ganz wichtige Rolle, deswegen ist dieser Baum auch so bekannt, weil diese Setzlinge gerettet wurden. Man hat sehr früh angefangen, sich mit Anne Franks Geschichte zu beschäftigen und dieser Baum erinnert in der ganzen Welt mittlerweile an Anne Frank. Das heißt, Bäume werden hier auch zu einem kulturellen Gedächtnis, zu einem kollektiven Gedächtnis, weil der Baum an verschiedenen Orten in der Welt oder die Kastanien dann, also aus die Setzlinge auf der Welt sozusagen leben, fortsetzen und damit als Anne Frank Bäume die Geschichte von Anne Frank weitertragen.
Ja, wenn man erkennt, dass auch Bäume sprechen in diesem Sinne, in unserer Fantasie, wollen wir mal weiter?
Ja, wir müssen, glaube ich. Ja. Das ist das Zweite, also auch nochmal der Blick durch Annes Fenster, einfach damit ihr seht, auch hier, warte mal, genau, auch hier blickt eben der Baum entsetzlich auf das, was dann in Anfang der 40er Jahre passiert ist, als die Niederlande besetzt wurde, wie dann Soldaten das alles machen. Aber hier wird auch nochmal die Träume von Anne Frank aufgenommen, also diese Schwarz-Weiß-Bilder, Sepia-Farben, die eben nicht mit bunten Farben arbeiten, zeigen eben, wie sich Anne Frank immer wieder auch aus, in ihrem Tagebuch, aus dem Versteck in die weite Welt versucht hat, mit ihrer Fantasie hinaus zu beamen sozusagen, um dort als junges Mädchen zu leben. Und er blickt auch, wie das Tagebuch dann sozusagen in die Welt kam. Und auch dieser Baum ist durch die Jahreszeiten und dann die Rückkehr des Vaters und auch er, also es ist ja der Baum, von dem wir eben schon gehört haben, stirbt wieder. Und auch hier wird nochmal die Geschichte dann seiner Setzlinge erzählt. Hier ist nochmal ein Buch, das auch nur im Englischen erschienen ist, das auch nochmal zeigt, welche Hoffnung Bäume und die Natur für Menschen in schlimmen Situationen, also auch in Ghettos hatten. Weil wenn die Menschen in Ghettos zusammengepfercht hatten, spielte die Natur eigentlich auch keine Rolle. Aber Natur bedeutete da auch für die Menschen Hoffnung und das Leben und Weiterleben.
Wir sprechen jetzt zum Abschluss nochmal über ein bestimmtes Ghetto.
Genau, wir sprechen jetzt über das Warschauer Ghetto. Das ist letzte Woche erschienen, das Buch. Wir haben gedacht, wir machen das ganz.
Das ist ganz neu, das kann keiner kennen.
Und da ist es, das ist aus dem Polnischen übersetzt und ein Mirabellenbaum erzählt. Und dieser Mirabellenbaum hat auch einen ganz besonderen, und den gab es auch wirklich. Also es sind jetzt wirklich, also real existierende Bäume, die wirklich gelebt haben, die in der Welt sind. Und dieser stand vor den Mauern des Warschauer Ghettos, in dem eben auch Tausende von Jüdinnen und Juden inhaftiert waren. Und es wird hier auch wirklich erzählt, wie dieser Baum herangewachsen ist. Er lebt, also der Baum wächst heran, er hat noch seine Mutter, er spricht immer von seiner Mutter, also der erwachsene Baum sozusagen, blickt auf das jüdische Leben im Viertel Warschau, bis dann der Zweite Weltkrieg, habe ich jetzt nicht, bis dann der Zweite Weltkrieg ausbricht. Und dann wird eben auch erzählt, wie dann im Warschauer Ghetto sich das Leben verändert hat.
Genau, die Geschichte des Warschauer Ghettos erzählt von einem der letzten lebenden Zeitzeugen, nämlich dem Mirabellenbaum Mibelka. Mirabelka, Entschuldigung.
Mirabelka.
Ja, also.
Und es funktioniert. Also es hört sich vielleicht ein bisschen ungewohnt an von der Erzählperspektive, aber es funktioniert. Und es funktioniert deshalb, weil man ganz viel auch miteinander ins Gespräch kommen kann, indem dann der Baum eben nicht weiß, dass ein Ghetto errichtet wurde. Er versteht nicht, also der Mirabellenbaum versteht nicht, was passiert ist.
Ja, damit schließen wir jetzt erstmal dieses letzte Buch, wollten wir darauf neugierig machen, wie gesagt, brandneu, und wollen nochmal zusammenfassen, dass also Pflanzen nicht nur eine wichtige Rolle in unserem Ökosystem haben, das ist allen klar, aber Pflanzen sind eben auch in der Literatur und damit in der Fantasie der Menschen so wichtig, dass sie jetzt eines dafür erforscht werden müssen, dass sich auch die jüngste Generation dafür interessieren sollte, unserer Meinung nach. Und wir hoffen, mit diesen Büchern eine Anregung gegeben zu haben. Wir haben aber noch mehr als Aufgabe.
Und sie rütteln auch auf.
Genau,
sie rütteln auf und sie bringen uns zum Nachdenken.
Ja.
Und sie eröffnen neue Perspektiven.
Ja, einfach denken wie eine Pflanze.